Morgen, Martin. Es ist der 7. Juli, Freitag, der 7. Juli. Wir sind ein paar Tage diesmal vor unserer Veröffentlichung. Es ist heiß in Berlin und ich befinde mich kurz vorm Urlaub. Hallo.
Guten Morgen, Julia. Es ist auch heiß in Stuttgart und ich glaube, im Süden Deutschland wird es noch mal ein bisschen heißer. Also jedenfalls am Anfang vom Wochenende, was ich jetzt gerade gesehen habe. Ich glaube, Samstag, Sonntag bei uns 35 Grad aufwärts. Das wird was. Aber es soll nicht so bleiben, habe ich gehört. Also es soll dann doch wieder auch ein bisschen kühler werden und sowas, was ich dann ganz angenehm finde. Und der Donald, ich habe nämlich gerade noch Frühstücksfan.
Ich auch, der Siebenschläfer.
Ferien wollte ich gerade sagen, genau. Frühstücksfernsehen angeguckt und der Donald hat mich dann beruhigt und hat gesagt, nee, also das bleibt jetzt nicht so, es gibt nicht diese Blockadewetterlage, wie er das genannt hat, sondern es wird wechselhaft und so sollte es eigentlich auch sein. Deswegen, da bin ich ganz beruhigt, dass jetzt die 35 Grad nicht länger bleiben. Die kommen bestimmt wieder, aber naja, schauen wir mal.
Genau, Donald Becker beim ARD Morgenmagazin, genau, hat es gesagt, Siebenschläfer, ne? Also es bleibt ein bisschen wechselhaft die nächste, es kann immer mal so 2-3 Tage so Hitze sein und dann geht es aber auch wieder runter, was ich halt total super finde und ich mache es jetzt genau richtig, ich rieche schon die Nordsee und sie wird kühler sein als die Temperaturen hier in Berlin und da freue ich mich sehr.
Ja, unser kleines Wetter-Update immer zum
unser Start. Kleines Wetter-Update.
Ich
so, was
ja,
hat uns noch
ja.
bewegt? Was hat uns noch bewegt? Was möchtest du starten? Wie
genau,
gehen wir
ich
heute
mal
vor?
An. Genau,
so.
Ich fange mal an mit meinen Schlagzeilen vielleicht. Und es gibt gerade sehr, sehr viele große Themen, über die wir auch noch sprechen werden.
Oh ja.
Meine Schlagzeilen gehen ein bisschen in eine andere Richtung. Deswegen immer noch finde ich sehr, sehr wichtig. Und zwar geht es um einen Gesetzesentwurf, einen Referentenentwurf. Und wir kennen das ja sehr gut, einen Referentenentwurf, wie es beim Heizungsgesetz, also ist der, ich sage jetzt mal, der umgangssprachliche Name Heizungsgesetz, ja auch war und der sehr, sehr diskutiert und zerrissen wurde, auch wenn es nur ein Referentenentwurf war. Diesmal geht es um einen Entwurf von Karl Lauterbach oder aus seinem Ministerium und es geht zum Thema Rauchverbot in Autos mit Kindern und Schwangeren. Und
interessant, habe ich heute Morgen auch gehört, ja.
Genau, fand ich einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Einwurf mal und finde das spannend, dass das jetzt mal diskutiert wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht gerade auf Gegenliebe treffen wird, weil das natürlich auch für viele eine große Einschränkung und einen großen Eingriff in die Privatsphäre und in den persönlichen Raum bedeuten wird. Ich persönlich als Nichtraucher und als Vater muss sagen, ich finde das sehr gut. Und weil es gibt einfach, man kann Kinder können sich nicht wehren und können sich da auch nicht schützen. Und ich muss auch sagen, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt sagen wird, ob das jetzt spießig ist oder sowas, aber ich finde es immer schwierig, wenn Leute mit ihrem Kinderwagen unterwegs sind oder wenn Kleinkinder an der Hand haben und in der anderen Hand haben sie eine Kippe und wenn sie die Hand runterlassen, dann ist die Kippe genauso auf Kopfhöhe von Kindern. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Aber deswegen finde ich diesen Vorschlag oder diesen Entwurf, der garantiert so nicht durchgehen wird, das wissen wir alle, ja. Gerade wenn wir die Regierung jetzt anschauen und wenn wir die Spannung in der Regierung anschauen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt von gelber Seite da so einfach ein Haken dran gemacht wird. Aber wir werden es sehen, das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Jetzt gibt es erstmal eine Sommerpause und mal schauen, was dann im September alles passiert. Aber ich fand es mal einen sehr spannenden Vorwurf, einen Vorschlag und Thema Rauchverbot hat ja auch in Kneipen und sowas ganz gut funktioniert, auch wenn es große Aufschreie gab am Anfang, aber da hat sich ja einiges getan. Was denkst du zu der Schlagzeile?
Also ich finde das aus unterschiedlicher Hinsicht sehr interessant. Also ich bin auch Nichtraucherin und ich finde es auch, ich kann das alles unterschreiben, was du sagst, das brauche ich auch nicht wiederholen. Ich frage mich dann bei solchen Sachen trotz alledem immer, wie soll das überprüft werden? Und ich frage mich immer, wie, also vielleicht ist das eine blöde Frage, deswegen heißt es ja nicht, dass man solche Sachen nicht tun sollte. Und ich glaube einfach, du hast völlig recht, Kinder können sich nicht wehren. Und ich weiß von einigen in meinem Umfeld, die heute noch darüber sprechen, wie ihre Eltern früher im Auto auf dem Weg in den Urlaub geraucht haben und das ganz schrecklich fanden. Also Ich frage mich dann halt, steht jetzt irgendwie denn, also wirst du angehalten, wenn ein Polizeiauto neben dir an der Ampel steht und sieht, dass du rauchst und Kinder sitzen im Auto. Also die Umsetzung stelle ich mir einfach noch ein bisschen schwierig vor. Das heißt aber nicht, dass es gegen diese Initiative spricht. So, das ist so das eine. Und ich finde ja so diese Gesundheitsfragen auch einfach total, ich finde das einfach wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen. Und was ich aber auch interessant finde, so diese, also für mich ist das schon so gedanklich immer so eine gewisse Lücke, weil das ist ja auf der einen Seite ein wichtiger Vorstoß, auf der anderen Seite reden ja alle immer so, ja, die meisten Menschen oder sind doch vernünftig. Also gerade irgendwie sozusagen, was ich ja, ja auch durchaus in Teilen nachvollziehen kann, auch von liberaler Seite wird ja immer gesagt, naja, die meisten sind doch vernünftig, die meisten wollen doch dies, die meisten wollen doch das. Die Tatsache aber, dass es offensichtlich auch solcher Gesetze möglicherweise bedarf, zeigt ja auch, dass es nicht so ist. Und ich finde, das ist ja nochmal so eine grundsätzliche Frage, eine politische Frage, gerade auf die wir ja auch gleich vielleicht nochmal mit Blick auf andere Themen kommen, so dieses, wie viel Vernunft darf ich eigentlich voraussetzen in der Gesellschaft? Was heißt es eigentlich? Na, weil Vernunft muss ja auch wieder differenziert betrachtet werden, weil man läuft ja auch schnell Gefahr, unter Vernunft das zu verstehen, was ich für richtig halte. Also ich finde, wenn man sobald man anfängt, und das merkt man ja an den aktuellen Diskussionen zum Beispiel ums Elterngeld auch, sobald man anfängt, differenziert und darüber nachzudenken und Themen in einen größeren Kontext zu setzen, wird es einfach wahnsinnig kompliziert. Aber ich finde die Idee richtig. Punkt.
Ja, aber also da bin ich voll bei dir. Wie soll es umgesetzt werden? Wie soll es kontrolliert werden? Ist es überhaupt möglich? Also ist die Polizei nicht sowieso schon an der Grenze und überlastet, dass sowas auch noch kommen soll? Und gesunder Menschenverstand, ich meine, klar, das ist halt, ne, also eigentlich sollte jeder gesunde Menschenverstand sagen, hey, Zigarettenrauch, und da geht es ja nicht nur um Zigaretten, sondern auch um E-Zigaretten, um diese
Cannabis, Tabak,
Tabak und diese Dampfer und sowas. Also da geht es ja um dieses ganze Paket quasi. Eigentlich sollte das ja klar sein, ne, dass das jetzt für Kleinkinder oder generell für Heranwachsende und auch für Schwangere jetzt nicht unbedingt optimal ist. Ne? Das muss man, eigentlich sollte das ja klar sein, aber offensichtlich nicht. Und offensichtlich bedarf es dann doch solcher Vorschläge auf jeden Fall, die diskutiert werden. Also deswegen, ich glaube, wir reden da noch drüber gleich über gerade bei anderen Themen. Und dann noch eine Schlagzeile, die mich gefreut hat, und zwar 270.000 Jugendliche haben sich für den Kulturpass registriert. Und das fand ich irgendwie eine gute Zahl, dass da mal was passiert. Also Kulturpass, dieses Jahr, jeder, der 18 wird oder jede, die 18 wird, erhält ein Budget von 200 Euro für Konzerte, für Museen, für Kinobesuche, ja, cool, und so weiter. Ja. Alles für kulturelle Einrichtungen. Und ich finde das total cool. Das bedeutet, dass jede und jeder Dritte hat sich registriert. Und das finde ich ziemlich cool, und ich glaube, wenn sich das mal untereinander rumspricht, dann geht das auch noch ein bisschen hoch, die Zahl. Einerseits natürlich gut für Kultureinrichtungen, dass die gefördert sind, andererseits auch so ein bisschen als ein Mini-Ausgleich für Jugendliche, die jetzt pandemiebedingt auch nicht so viel, ich sage es mal, von ihrer Zeit hatten. Also ich finde das total gut, und das fand ich mal wirklich eine sehr, sehr gute Initiative, die da gestartet wurde und die auch, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nicht viel Geld kostet. Ne? Also so viele Leute sind es nicht und so viele in 200 Euro auch nicht. Deswegen, da kann man, glaube ich, mal was, hat man was sehr, sehr Gutes auf die Beine gestellt.
Und das ist für alle, die in diesem Jahr 18 werden, ja? Okay. Genau. Und ich weiß es jetzt gar nicht. Weißt du das? Ist das geplant, dass das jetzt jedes Jahr ist? Also, dass jetzt die nächstes Jahr 18 werden und die, also...
Genau, das sollte jetzt erstmal als Pilot irgendwie funktionieren und dann gucken, wie es angenommen wird und dann wahrscheinlich, glaube ich, auch weitergeführt werden, aber das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, wir hatten in Stuttgart, haben was Ähnliches, was parallel dazu funktionieren soll, und da weiß ich aber nicht genau, wie da der aktuelle Stand ist, aber ich fand das eine sehr gute Initiative. Ich frage mich dann halt immer, was ist denn mit denen, die irgendwie im Dezember letzten Jahres 18 geworden sind oder die im Januar nächsten Jahres 18 werden. Dann, das finde ich immer, diese harten Übergänge finde ich immer sehr, sehr schwierig.
Aber irgendwo musst du halt anfangen.
Irgendwo muss man halt mal diesen Anfang machen. das waren meine zwei Schlagzeilen. Mit dem Wissen, wir gehen auch noch an die großen Themen ran. Ja. Wie sieht es denn
genau,
bei dir aus?
Mit diesem Wissen, dass wir auch noch an die großen Themen rangehen, habe ich auch eine Schlagzeile, die mich tatsächlich ein bisschen traurig gemacht hat, obwohl ich weiß, ne, über Autos zu sprechen ist, ist ja auch nicht ganz ohne, weil braucht man überhaupt ein Auto und überhaupt, ne, das Thema Auto ist ja hoch emotional aufgeladen, aber in dem Fall ist es tatsächlich emotional aufgeladen bei mir persönlich, weil nach 47 Jahren und über 22 Millionen weltweit gebauten Ford Fiesta wird jetzt der Bau vom Ford Fiesta eingestellt. Und ja, also dieser Kleinwagen, das habe ich gelesen, hat jahrelang zu den meistverkauften Autos gezählt. Er ist erschwinglich gewesen, lange haltbar gewesen, ein beliebtes Anfängerauto, zuverlässig und erschwinglich, steht in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe. Und ich persönlich war super traurig, weil ich verbinde wahnsinnig viele schöne Erinnerungen mit einem, mit insbesondere zwei Ford Fiestas, die nicht mir gehörten, sondern anderen Menschen, aber mit denen ich einfach wahnsinnig viel erlebt habe. So tolle Urlaube, dampfende Bremsen, meine Jugend zum Teil, Urlaube in Italien, ohne Klimaanlage, durch irgendwelche Tunnel, kaputte Zentralverriegelung. Also und einfach wahnsinnig viele schöne Erlebnisse. Und ich liebe den Ford Fiesta und mich hat das ein bisschen traurig gemacht, dass er jetzt nicht mehr produziert wird.
So. Das hat ja schon so ein bisschen Käfernostalgie gerade.
Ja.
Also so ein bisschen. Ja, also bei mir war es der. Bei mir war es der Renault Twingo zum Beispiel. So, das war mein erstes Auto, das ich hatte. Und ich freue mich jedes Mal und die meisten Twingos haben es über die Abwrackprämie nicht drüber geschafft. Und deswegen, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Da hängen viele Erinnerungen dran.
Ja, total. Also das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Aber so ist es und nun gibt es ihn bald nicht.
Ja.
So. Ich merke, wir laufen so ein bisschen um den heißen Brei rum. Ich fange einfach mal so ein bisschen an, was die letzten Wochen waren bei mir irgendwie total voll. Mhm. Und vielleicht können wir ja den einen oder anderen Punkt rauspicken und dann
da
sozusagen die großen Fragen aufhängen. Also ich hatte echt wahnsinnig viele wirklich tolle Themen, spannende Themen, bei denen ich auch ganz viel dazugelernt habe. Ich will gar nicht auf alle eingehen, aber ich habe zum Beispiel ganz viel gelernt über das Thema Impact Investing. Also ich muss ich dann schon wieder in Anführungsstriche setzen, aber mein Geld so investiere, dass tatsächlich einen sozialen Mehrwert hat. Das ist zum Beispiel für mich jetzt persönlich als Einzelperson noch gar nicht möglich in dem Sinne. Also das, was als reines Impact Investing gilt, sondern mehr für Institutionen, für Organisationen, also auf der Ebene. Total spannendes Thema. Also die Frage, wie einfach ich mit Geld einfach sozialen Impact sozusagen fördern kann, wie sich da auch gerade Finanzhäuser umstellen, Impact Investing nicht zu verwechseln mit sozusagen Nachhaltigkeitsfonds, also
ist
was ich
anderes,
auch
ne?
habe,
also
aber
ist
das
was
ist was
anderes.
Anderes. Ja. Das ist was anderes. Super spannendes Thema. Ich bin gespannt, was das irgendwie noch geben wird. Also ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Also Nachhaltigkeit, klar, aber mir war der Unterschied auch ehrlich gesagt gar nicht so klar. Fand ich super spannend.
Also ich habe mich noch nicht so wirklich dezidiert damit auseinandergesetzt, aber ich weiß, dass es einen Unterschied da drin gibt. Mhm. Ich fand das aber auch total spannend und muss mich da erst noch ein bisschen reinarbeiten.
Ja.
Diese Nachhaltigkeitsgeschichten, da bin ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt so und habe mich da auch sehr informiert in die Richtung. Aber das andere finde ich halt auch total spannend, ne, was man mit seinem Geld wirklich auch machen kann.
Ja, und es gibt auch sozusagen, also die Bundesregierung beschäftigt sich da auch sehr stark damit. Es gibt auch einen Beirat sozusagen. Ich weiß jetzt gerade, es gibt ja für alles irgendwelche Räte, also irgendwie einen Beirat, der sich irgendwie auch mit dem Thema sehr stark beschäftigt, weil das ist ja die Frage, also es gibt ja viel Geld im Umlauf sozusagen und ich bin gespannt, wann das Thema dann auch so für Privatinvestoren und Investorinnen da auch vielleicht stärker noch relevant wird. Also spannendes Thema.
Ja, also ich
So.
kann mir auch vorstellen, dass es wirklich auch, also das sollte auch wichtig werden, ne? Weil also gerade im privaten Bereich ist halt auch ungefähr unglaublich viel Geld unterwegs, ne? Und auch da gibt es Leute, die wollen, die sind nicht nur auf die größte Rendite aus, sondern die wollen auch mit dem Geld, was sie verdient haben oder auch geerbt haben oder was auch immer, damit auch was Gutes bewirken. Und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn das auch auf den privaten Bereich so ausgeweitet wird, dass man das auch gut machen kann. Also.
Ja, genau, da ist, sind halt diese Sicherungsgeschichten, ne? Also, weil du natürlich, das Problem ist sozusagen, dass du ja als Privatperson schon vor gewissen Risiken geschützt bist und dass du das halt in diesem Bereich des Impact Investings, so noch nicht gewährleisten kannst und dass deswegen sozusagen, es auf dieser privaten Ebene halt, wenig möglich ist, weil du da halt dann einfach nicht so geschützt bist. Die Risiken sind einfach größer. So. Und das ist der Grund. So. Zweites spannendes Thema. Ich hatte eine zweitägige Online-Veranstaltung, die aus einem Studio heraus gesendet wurde, aus dem schönen Wolfenbüttel. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben im Wolfenbüttel und ja,
Wer kennt
ich
es nicht?
weiß, es gibt eine ganz wunderbare Bibliothek da, die ich nicht gesehen habe. So. Zum Thema ja, Generationen, also Konflikt, Fragezeichen, so. Also Ausgangspunkt waren so ein bisschen die Mehrgenerationenhäuser und das war Fachtag für die Mehrgenerationenhäuser mit ganz, ganz viel spannenden Vorträgen. So und da wurde halt versucht, schon die Perspektive eben von unterschiedlichen Generationen auch zusammenzubringen. Wir hatten ganz spannende Panels auch unter anderem mit der Aktivistin Ananda Klar und Diana Kinnert und auch wir hatten Vorträge zum Thema, ob jetzt die ältere Generation sozusagen mehr Aufmerksamkeit braucht oder die jüngeren mehr Rechte oder also ich fand das total spannend und es hat mich aber auch mit ganz vielen Fragen zurückgelassen, ob es denn wirklich diesen Generationenkonflikt in dieser Form ja, wie der genau eigentlich zu definieren ist und ob es ihn eigentlich überhaupt gibt. Und die ganz spannende Frage war eben auch so, und ich neige ja als Soziologin auch oft dazu, von so einem ominösen Wir zu sprechen, ne? Von so einem Wir. Und es kam halt auch die Frage auf, so, wir müssen jetzt ausbaden, was andere Generationen sozusagen die letzten Jahrzehnte, zu denen ich ja auch gehöre, aber verbockt haben. Und da meldeten sich eben auch Stimmen, die sagen, naja, wir haben das nicht verbockt, wir sind schon damals auf die Straße gegangen und haben gesagt, das so und so und so und so. Und da frage ich mich halt so, was ist dieses Wir eigentlich? Und kannst du überhaupt noch so in Generationen denken? Gibt es wirklich diese Konflikte und tun wir uns einen Gefallen, wenn wir auch noch diese Konflikte so aufbauschen? Was meinst du?
Tut mir da sehr, sehr schwer gerade.
Tun wir uns einen Gefallen, wenn wir diesen Konflikt auch wirklich ja auch noch immer verstärken? Also ich meine, ich will, also wenn wir jetzt mal, das ist immer einfach am Thema Klima, ne? Natürlich werden die jetzt jüngeren Generationen die Klimakatastrophe deutlich stärker in Zukunft merken, einfach weil sie dann noch leben,
Ja, klar.
als die jetzt älteren Generationen. Das ist völlig klar. Also natürlich gibt es da also erstmal per se einen Konflikt, aber ist das tatsächlich ein Konflikt? Weil viele Ältere machen sich ja auch jetzt Gedanken, wie sie sozusagen umweltbewusst leben können, genauso wie viele Jüngere durch die Gegend jetten, als gäbe es kein Morgen. Und irgendwie fette, also Entschuldigung, aber sehr, also große Autos fahren mit hohem Energieverbrauch. So. Und ich glaube, es gibt immer alles in jeder Generation. Und ich frage mich, liegt der Konflikt zwischen den Generationen? Ich meine, das war natürlich auch ein Thema. Oder liegt er einfach auch in unterschiedlichen Herangehensweisen mit Themen umzugehen? Also Thema Rentenpolitik ist natürlich auch ähnlich. Also so die Älteren müssen auf was verzichten, die Jüngeren müssen sicherlich auch auf was verzichten, wenn in Zukunft auch noch die Jüngeren in den Genuss von in irgendeiner Form von Renten kommen sollen.
Ja,
So.
jetzt, ja, ich glaube, jetzt habe ich es ja. Also, Also jetzt, wenn wir gerade auf die Rentenpolitik zum Beispiel zu sprechen kommen, ne? Also wenn man das mal an dem Beispiel so ein bisschen aufzieht, bei Klima finde ich, funktioniert es auch sehr, sehr gut. Auf der einen Seite sehe ich, dass es dieses Thema zwischen den Generationen ist, ne? Also dass man sagt, okay, die Leute, die jetzt, sag ich mal, 30 Jahre in die Rente eingezahlt haben, die bekommen da auch noch was raus, und die haben es ja auch verdient, weil die so lange gearbeitet haben und eingezahlt haben. Und ich kann diesen Frust sehr gut verstehen von jungen Leuten, die sagen, naja, ich finanziere die jetzt eigentlich alle mit über den Generationenvertrag und später werde ich daraus nichts mehr bekommen, ne? Das ist dann, finde ich, schon so eine Generationenfrage, die da so aufklafft. Aber was du gesagt hast, das ist also so ein Punkt. Deswegen habe ich auch eben gerade so ein bisschen gezögert und musste darüber nochmal so nachdenken, weil da habe ich noch keine fertige Meinung dazu.
Nee,
dass
ich auch
es
nicht.
In den Generationen eigentlich immer die gleichen Konflikte wieder gibt. Und wie du gerade gesagt hast, deswegen hat mich gerade so zum Nachdenken nochmal, deswegen also diese kleine Pause eben, weil ich nicht direkt so los konnte. Das finde ich total spannend, weil es gibt auch in der jungen Generation, ich sage jetzt mal in der Fridays for Future Generation, da gibt es jetzt auch viele, die eben, wie du sagst, ne, die jetzt nach Barcelona fliegen, die jetzt Urlaub in Mexiko machen und sowas und die das und das machen. Also jetzt nicht unbedingt die auf die Straße gehen und da demonstrieren, sondern ich sage jetzt mal in der Generation. Und es gibt genauso viel Ü60 Leute, die sagen, nee, ich fliege nicht mehr und möchte da nichts mehr machen und engagieren sich auch. Es ist, glaube ich, keine reine Generationenfrage, sondern das ist auch wieder so ein bisschen so eine, wenn wir über soziologisch sprechen, dann hat es auch viel mit einem Menschenbild zu tun, ne? Und mit Verantwortung zu tun, die man sich selbst irgendwie bewusst ist. Und ich glaube, viele, die generell ein verantwortungsvolles Leben führen und die sich für auch andere verantwortlich fühlen und eben nicht nur sehr, sehr auf sich selbst fixiert sind, ich glaube, da ist eher so die Grenze zu sehen, ne? Die sagen, hey, also nach mir die Sinnflut und es geht erstmal um mich und um meinen Kreis. Das ist vielleicht die eine Seite. Und die andere Seite, die sagen, die über dieses Wir sprechen, die sich mehr so als Teil der Gesellschaft fühlen und die vielleicht auch anders wählen, ne? Also die jetzt nicht unbedingt wählen, ich wähle jetzt zum Beispiel als Beispiel, ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig, klar wähle ich die FDP, so, ne? Sondern die eher sagen, also unser Land steht vor großen Herausforderungen, wir haben eine Klimakatastrophe, wir haben eine hohe Inflation, wir haben das und das und das und das und aus meiner persönlichen Sicht wäre wahrscheinlich irgendwie, wird es wahrscheinlich eher liberaler gehen, aber aus der Sicht der Gesellschaft, diese großen Probleme, die traue ich zum Beispiel eher den Grünen zu, dass die lösen würden. Und deswegen geht meine Stimme an die Grünen. Ja, also das ist so diesen Unterschied da, so ein bisschen, ohne jetzt zu sagen, dass ich jetzt FDP oder Grüne wähle oder irgendwie sowas, aber so als Beispiel. Deswegen finde es eine sehr, sehr spannende Fragestellung, muss ich sagen.
Ich finde es eine sehr komplexe Fragestellung. Also, und ich bin da auch noch gar nicht so, ich weiß auch gar nicht, ob man da eine Antwort haben muss. Deswegen, ich mag dein Zögern total. Ich finde, wir zögern viel zu selten, bevor wir irgendwas sagen. Weil gleichzeitig war natürlich auch so diese Frage, inwieweit auch sozusagen das Alter, also wir sprechen ja manchmal so von den, wir bleiben länger jung und die Silver Ager und was weiß ich was alles. Und dadurch ist es aber eigentlich auch nur dazu führt, dass sozusagen das, was vielleicht auch an blöden Sachen mit Alter verbunden ist, mit Krankheit, mit weniger Möglichkeit, auch nur weiter eigentlich nach hinten geschoben wird, aber genauso ausgeklammert wird, wie es vielleicht vor 20 Jahren noch zu einem früheren Zeitpunkt war. Also das und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob manchmal in manchen Diskussionen, und wir haben über den Titel auch eines Buches diskutiert, dessen Autor auch in einem der Diskussionsrunden war, der kalte Krieg der Generation. Und ich frage mich wirklich, ob wir uns mit solchen Sachen in der aktuellen Situation von Polykrisen und von wirklich großen, großen Themen, ob wir uns dann Gefallen tun, sozusagen auch Menschengruppen gegeneinander auszuspielen und Diskussionen auf der richtigen Ebene führen. Genau das Gleiche kommen wir sicherlich gleich noch, Thema Elterngeld, ne? Führen wir die Diskussion eigentlich über den richtigen Punkt und auf der richtigen Ebene? Das ist meine Frage. Lösen wir irgendwas dadurch, dass wir sozusagen Gruppen, Generationen gegeneinander ausspielen? So. und gucken viel zu wenig auf das, was wir gerade, und das soll jetzt nicht zu harmonistisch klingen, so meine ich das überhaupt nicht, aber was wir gemeinsam sozusagen tun können, was uns verbindet, um diese großen Probleme zu lösen, in Anbetracht der unterschiedlichen Möglichkeiten. Also da natürlich schon eine totale Differenzierung, ist ja ganz klar. Aber das bewegt mich gerade sehr, weil mir das in vielen Gesprächen und Veranstaltungen einfach so auf der Subebene irgendwie jetzt immer wieder begegnet. So.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen und einerseits so aus Marketing-Gesichtsgründen, ne, wenn man das jetzt mal so betrachtet, dann ist so ein Buchtitel natürlich auch genial. Ne?
Natürlich.
Also, dann ist diese Frontenbildung, und ich sage jetzt mal ganz bewusst Frontenbildung, ist ja perfekt. Ja? Also dann kannst du das super ausspielen und ich bin aber der Meinung, man kann nicht alle Themen einfach auf schwarz und weiß runterbrechen. Es geht nicht. Und ich finde, die sind viel komplexer und es wird den Themen auch nicht gerecht, dass man die so runterbricht und dass man dann die einen gegen die anderen ausspielt, weil so kommt man zu keinem wirklichen Ergebnis. Man muss ja am Schluss, wenn wir ehrlich sind, müssen wir alle an einen Tisch kriegen und wir müssen einen Kompromiss, wir leben in der Demokratie, ja, wir müssen einen Kompromiss erarbeiten, mit dem jeder irgendwie leben kann, ja, oder nicht die größten Schmerzen mit hat, sondern dass wir sagen, hey, das ist was, mit dem können wir weitermachen. Und das hat jetzt nichts mit Sprache zu tun. Ja? Also ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon. Ich bin ein sehr großer Freund davon, wenn man Sachen einfach formuliert. Ja, dass es jeder verstehen kann. Aber eine einfache Formulierung und Frontenbildung ist was komplett anderes. Ja? Mhm. Also man kann auch sehr komplexe Sachen einfach formulieren, ohne jetzt in so eine ganz einfache Frontenbildung, das ist das und das ist das und das ist gegeneinander, das so auszuspielen. Mhm. Sondern deswegen, du hast recht, es hat was mit Sprache zu tun, aber jetzt nicht mit einer komplexitären Sprache oder einer komplexen Sprache, sondern man kann es auch sehr, sehr einfach formulieren, dass es wirklich jeder versteht. Und trotzdem ist es eben nicht so leicht runtergebrochen, dass man Fronten bilden muss und die dann gegeneinander ausspielt. Ja.
Aber die Sprache ist ja ein entscheidender Punkt. Also, und ich frage mich halt irgendwie, wir denken so sehr in Überschriften und das hat überhaupt gar nichts mit dem Autoren dieses Buches zu tun, der auch kluger Mann und der, das war auch eine spannende Diskussion, aber dieses kalte Krieg, das ist was irgendwie.
Na, da gehen Bilder
das
auf.
Das finde ich da nichts. Ja, das hat da nichts zu suchen. Genauso wenig wie der Begriff der Taliban, was bei der letzten Generation zu suchen hat. Egal, wie man das findet. Aber das sind einfach Vermischungen von völlig unterschiedlichen Feldern. So.
Ja, auch
und ich
über
frage
Terroristen
mich,
zu sprechen im Zusammenhang. Ja, also absolut, das sind Jugendliche, die machen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Aber das ist was komplett anderes, als wenn wir über Terrorismus sprechen oder sowas. Also was komplett anderes, ja. Also
und sagt das eigentlich über mich aus, ne? Also wenn, also.
Ja, genau. Also das finde ich einfach, also das ist ganz, ganz schwierig. Und da sind wir auch schnell wieder irgendwie in der Politik, die dann sowas natürlich nutzen, ja. Was ja auch verständlich ist wiederum, ne? Dieses Runterbrechen gehört ja auch in diesem Politikzirkus einfach mit dazu,
natürlich,
Sachen runterbrechen.
Klar.
Irgendwie plakativ darzustellen, auch zu polarisieren, dass drüber gesprochen wird. Das ist, wir sind ja da nicht naiv oder sowas, was das angeht. Das ist ja klar. Ich finde bloß so ein bisschen an so eine Grundspielregeln sich zu halten und nicht auf einmal also so plakativ zu werden und dass es in den Populismus reingeht, dann finde ich es halt wirklich schwierig.
Ne? Und ich finde, das ist auch irgendwie so. Und ich will jetzt nicht dieses, was ist sagbar und was nicht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, irgendwie der Aiwanger war bei Lanz.
Ja.
So, der ist ihm ja schon echt gut entgegengetreten. Ne? Also fand ich echt gut. Aber was der sozusagen in Wiederholungsschleife immer wieder gesagt hat, ne, mehrfach zu unterschiedlichen Themen, das ist schon krass. Also, und da frage ich mich einfach, wie hoch schrauben wir eigentlich noch? Und damit meine ich jetzt wirklich, wir so in der Gesellschaft auch medial transportiert, wie hoch schrauben wir eigentlich noch die immer kraftvollere Wortwahl, damit irgendwie eine Aufmerksamkeit entsteht, zulasten dessen, dass es normal wird. Also, dass dann so eine Normalität eintritt mit immer kraftvolleren und ja schon auch spaltenden Begriffen. So, und das wird ja immer normaler dadurch. Mhm. So. Und das heißt, es muss immer doller werden und du musst einen immer noch kraftvolleren Begriff finden und Vergleiche herstellen von Dingen, die überhaupt nicht vergleichbar miteinander sind. Und das muss ich echt sagen, das regt mich echt auf in den aktuellen politischen und auch medialen Diskussionen. Das Wir stellen uns selber ein Bein, finde ich, damit, weil wir über die eigentlichen Themen dadurch viel weniger sprechen, sondern immer nur über diese kraftvollen Ausdrücke und über die Überschriften. Und das finde ich echt, oh, ich brauche echt Urlaub. Also.
Ja, der steht jetzt so zum Glück auch, der steht zum Glück ja auch bald an bei dir. Was ich mir gedacht habe, ist, also ich beobachte das natürlich auch bei Podien, die ich führe, dass irgendwie immer lauter gestritten wird, wobei ich überhaupt kein Problem mit Streit habe, sondern ich habe ein Problem mit, ich bin ein großer Befürworter von Streit. Ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Aber ich definiere Streit als Austausch von Argumenten. Und dieser Austausch von Argumenten, der findet nicht mehr statt gerade, sondern die eigenen Argumente werden nur wiederholt oder lauter geschrien, wenn es überhaupt Argumente sind. Ja, wenn es nicht einfach nur, ich bin gegen das, was ihr macht, ist. Und damit habe ich gerade ein riesiges Problem, muss ich sagen. Und wenn eben keine eigene Lösung da ist, dann, also meine eigene Beobachtung, nicht nur meine eigene, es gibt Beobachten auch viele, aber ich kann es aus der persönlichen Erfahrung sagen, umso lauter geschrien wird und umso mehr auf die anderen draufgehauen wird, desto weniger eigene Lösungsansätze und Lösungsvorschläge sind meistens da. Wenn man die Leute nämlich genau darauf anspricht, dann ist nämlich eher wenig zu hören. Dann wird eigentlich nur wieder gesagt, ja, die anderen, ja, die anderen, ja, die anderen. Und dann sage ich, na nee, und was sind die eigenen Vorschläge? Ja, aber erstmal die anderen, erstmal die anderen. Und da habe ich das Gefühl, also jetzt auch gerade jetzt war bei Lanz ja auch wieder verschiedenste Gäste zu Gast in die Richtung, oder wenn wir da aus dem CSU oder CDU-Klüngel irgendwie Leute hören, die natürlich gerade Opposition sind, was mir natürlich auch total bewusst sind, die auch Unterschiede aufmachen wollen zur Regierung und die wegen mir, ich finde es super, wenn Regierung kritisiert wird. Ich finde das wirklich gut, ich mag diesen Diskurs. Aber ich möchte dann Lösungen hören. Ich möchte dann andere Vorschläge hören. Ich will von der Opposition hören, was wollen sie denn konkret anders machen? Und da höre ich nichts. Da höre ich wirklich nur irgendwie diesen schlecht. Oder es werden aus dem Kontext werden einzelne Sachen rausgegriffen, die dann nicht mal mehr stimmen und die nicht mit Fakten untermauert werden können. Und deswegen, ich fand das auch so, ich glaube, das war auch bei Markus Lanz, da hat man nämlich genau das Gegenteil mal gesehen. Da war Hubertus Heil nämlich zu Gast. Und der hat es nämlich anders gemacht. Und das fand ich wirklich gut. Da hat man wieder gesehen, okay, da kann jemand kommunizieren, der hat es gelernt, ne? Und da hat jemand auch so eine gewisse Etikette dabei, ne? Also man lässt sich aussprechen, man lässt sich ausreden und es wird argumentiert und es werden Meinungen ausgetauscht. Und man ist durchaus auch in der Lage, andere Meinungen zu akzeptieren und nicht immer nur zu sagen, nee, meine Meinung ist das Einzige, ich bin der Einzige oder die Einzige, die jetzt genau weiß, was richtig ist. Sondern auch mal zu sagen, ja, okay, ich akzeptiere voll und ganz, dass das deine Meinung gerade ist. Ich habe halt eine andere und die setzt sich aus den und den Argumenten zusammen und lass uns darüber sprechen. Und das finde ich was uns total verloren geht. Es wird nicht mehr miteinander gesprochen, es wird übereinander gesprochen und so kann auch, das ist kein Diskurs. Das ist kein Miteinander mehr und das ist nicht das Verständnis von Politik, das ich habe.
Wer das zum Beispiel auch in Reinform gemacht hat, um das auch mal so ein bisschen parteiübergreifend darzustellen, waren Cem Özdemir, habe ich glaube ich schon mal gesagt, und Peter Altmaier, die das wirklich, diesen respektvollen Dialog trotz unterschiedlicher Meinungen in Reinform sozusagen dort vorgeführt haben. Und das war so, ich habe richtig gemerkt, wie ich durchgeschnauft habe. Also wie ich irgendwie erleichtert war, irgendwie, dass mal so miteinander gesprochen wird. Und ich glaube, dass ein großer Teil von Unzufriedenheit in der Bevölkerung oder in bestimmten Teilen der Bevölkerung auch ganz viel mit Sprache zu tun hat. Also, und Sprache, meine ich jetzt nicht nur so ganz pragmatisch und wir waren jetzt auf der Ebene, also du hast gesagt, die Argumente, ja, das ist das eine, aber ich finde, wir verlieren uns ja oft auch dadurch, dass wir irgendwie diese Überschriften und diese kraftvollen Ausdrücke und was weiß ich was, wir vergessen, dass da ja auch Und ich weiß, das ist immer nicht so ein, da wird man leicht in so eine komische Ecke gestellt, aber so als Coach weiß ich ja auch, es ist echt wichtig, auch mal zu gucken, was für Emotionen stecken da eigentlich hinter. Ne? Und ich meine, die Emotionen, die hinter bestimmten Reaktionen gerade stecken, die kann ich schon auch verstehen, ne? Weil ich glaube, uns wird immer klarer und deutlicher, was die letzten Jahrzehnte einfach auch für große Themen nicht angegangen wurden bei uns, wo wir heute die Rechnung einfach dafür kriegen. Also immer noch auf einem hohen Niveau, ne? Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, Deutschland ist, also wir reden ja hier nicht über irgendwie ein Entwicklungsland, sondern wir reden ja auf hohem Niveau, ne? Trotz alledem. Aber es sind einfach wichtige Themen liegen geblieben. Und ich glaube, die Vehemenz, in der diese Themen jetzt sozusagen boomerangartig auf uns zurückkommen, in einer Zeit, die ohnehin schon irgendwie schwankend und verunsichernd ist, dass das Unsicherheit erzeugt, dass das Verzweiflung erzeugt, dass das irgendwie nach außen treten erzeugt, dass das irgendwie den Wunsch erzeugt, irgendjemand muss doch verantwortlich sein und einen Blitzableiter zu haben, dass das irgendwie so, das ist schon klar. Und ich finde, diese Emotionen kommen ja dann, man denkt dann immer, man kann alles mit den besten Argumenten lösen. Und bestimmte Argumente kannst du einfach auch nicht mit den besten Argumenten lösen, sondern dann brauchst du eine andere Herangehensweise. So, und ich glaube, da gibt es gerade noch ein großes Lernfeld, auch politisch, was Kommunikation und was den Umgang mit all diesen Themen angeht. Und das ist ja auch gut so, dass ich hoffe nur einfach, dass das auch als Lernprozess sozusagen verstanden wird. So.
Ja, ich muss sagen, ich bin da leider ein bisschen pessimistisch, was das angeht, momentan. Also also wenn ich mir die aktuellen Debatten anschaue oder sowas, ich sehe da leider nicht, dass da auf einmal auf Argumente gehört wird und dass dann irgendwie gefühlt die am lautesten schreien, die kriegen die meiste Aufmerksamkeit und nicht die mit den besten Argumenten. Und weil du vorhin Cem Özdemir angesprochen hast, ich finde den einen, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich schätze ihn sehr. Ich schätze seinen Politikstil und ich schätze vor allem seinen Kommunikationsstil, wie er das macht. Und ich finde, dass ich bin immer so dankbar, wenn der in so einer Runde dabei ist. Und dann, der geht sehr schnell auf eine Metaebene hoch und analysiert, was da gerade passiert und nimmt Argumente so mal strukturell auseinander. Und das finde ich immer sehr, sehr wertvoll in so einer Diskussion, weil das ist dann, da ist gerade so eine in Anführungszeichen Diskussion, also eigentlich kein Austausch von Argumenten, sondern ein gegenseitiges Anschreien gerade im Gange. Und er haut einfach so ein Stoppschild rein und sagt, also guck mal, so sieht es gerade aus, was wir hier gerade machen. Und das ist das Argument, was Sie mir gerade gesagt haben. Und das ist aus dem und dem Grund irgendwie unpassend in die Richtung. Und ich bin gesprächsbereit, ich würde gerne drüber diskutieren, aber auf einer sachlichen Ebene. So, und mal die Emotionen rausnehmen und mal das alles mal wegschieben und mal inhaltlich sprechen. Und das, finde ich, macht er sehr, sehr gut. Mal ganz abgesehen davon, dass er aus Stuttgart kommt.
Ja, und ich meine, es gibt ja ein paar politisch jetzt wirklich großartige Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, ne? Also es gibt ja welche, die das wirklich ganz großartig machen, sie versuchen eine andere Sprache zu finden, sie versuchen irgendwie auch die Dringlichkeit von Themen in den Mittelpunkt zu stellen, die nicht sozusagen um jede Stimme heischen, sondern die Dinge auch klar ansprechen. Da gibt es ja einige und deswegen bin ich vielleicht nicht, also ich bin zweifelnd gerade, ich bin auch verzweifelt manchmal, aber ich bin optimistisch und ich hoffe sehr, dass die sich irgendwie sozusagen durchsetzen. Und da gibt es in der Regierung ein paar, da gibt es auf landespolitischer Ebene ein paar, die, von denen ich finde, dass sie das ganz großartig machen. Nur leider haben die es gerade am schwersten, die es eigentlich versuchen, am differenziertesten anzugehen. So, und wenn dann so ein Kubicki wieder irgendwas sofort raushaut, das hat dann immer gleich die Aufmerksamkeit. Aber ich sag mal, wenn eine Mona Neubauer irgendwie wirklich differenziert über Dinge spricht, dann wird das nicht sofort kommentiert, beziehungsweise ja, anders kommuniziert. Da muss sie sich wieder verteidigen, warum sie denn bei den Grünen und überhaupt. Also so, ne, die.
Ja.
Ja, so.
Ja. Und wenn man noch mal ganz kurz diese Schlagzeile, die ich vorhin genannt habe, ne, also die habe ich bei der Zeit gefunden. Also da lautet, also wenn ich sie zitiere, Karl Lauterbach plant Rauchverbot in Autos mit Kindern und Schwangeren. Das hat die Zeit geschrieben. Ich würde wetten, wenn du in den nächsten Tagen schaust, steht dann da, also nicht bei der Zeit, aber dann steht in einigen Medien, Karl Lauterbach verbietet Rauchen im Auto. Ja, das wird. Das wird oft dastehen. Und dann steht irgendwann
im
unten
privaten
drunter,
Auto. Im privaten Auto.
Im privaten Auto. Ne? Das wird irgendwann so da stehen. So, und dann kommt irgendwann mal unten drunter, ganz, ganz weit runter, das, was die meisten nicht lesen. Also, das ist erstmal nur ein Entwurf. Ja? Das heißt, das ist auch noch nicht so weit, dass das in den Bundestag oder sowas kommt. Das ist erstmal nur ein Entwurf und dann mit der Einschränkung in Autos, wenn Schwangere oder wenn Kinder da mitfahren. Aber hundertprozentig wird das so sein und das wird dann auch von der Opposition genauso, schon jetzt wieder die Verbotsregierung kommt. Ja. Jetzt wieder, und jetzt wollen sie uns auch noch Rauchen im Auto verbieten, ne? Was kommt denn als nächstes? Rauchen zu Hause, was sie uns verbieten wollen oder sowas, ne? Und was wollen sie uns noch alles verbieten? Jetzt darf ich nicht mehr Fleisch essen und so. Also sowas kommt dann, ne? Also das ist, und es ist so durchschaubar, aber halt irgendwie gefühlt nicht für alle, ne? Also es ist irgendwie, ja, manche stehen halt auch drauf auf diesen Populismus und
Und Luftballons aufpusten darf ich auch nicht mehr. So.
Genau, so, was ist denn das? Ne?
Und dazu mein Steak essen. So, so darf ich alles nicht mehr. Ist verboten. Genau,
und das ist immer dieses, das finde ich sehr, 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 sehr bedenklich einfach. Und aber so wird es wahrscheinlich passieren. Ja. Und ich freue mich immer, wenn es Leute durchschauen und die dann mit ihren leeren Worthülsen einfach entlarven.
Ja, also wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten in der Zeit und haben noch so ein paar Sachen, über die wir, glaube ich, ganz gerne reden wollen. Wir wollen ja auch nicht alle hier kaputt reden. Ich hätte noch so vielleicht so 2, 3 kleine Punkte, die ich ganz so spannend fände, nochmal irgendwie, über die man nicht über alle ausführlich diskutieren will. Wichtig wäre mir, wenn wir vielleicht zum Thema bei den großen politischen Sachen sind, nochmal zum Thema Elterngeld. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, das jetzt so differenziert zu diskutieren. Ich bin da auch immer noch mit mir selber so ein bisschen am Diskutieren. Ich möchte auf jeden Fall aber auf 2 wirklich tolle Meinungen und differenzierte Betrachtungen aufmerksam machen. Und das werde ich auch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Das ist einmal eine Kolumne von Janina Kugel, der ehemaligen Siemens-Vorständin im Manager-Magazin. Und das ist das zweite, ist eine Kolumne, wobei ich da das Wort fast ein bisschen untertrieben finde, weil es ist ein wahnsinnig langer und sehr differenzierter Artikel von Theresa Bücker in der Süddeutschen, die einfach das Thema Elterngeld nochmal sehr differenziert kontextualisiert haben und von diesem, alle stürzen sich jetzt auf diese 150.000 Euro. Ist das jetzt viel? Ist das wenig? Ist das, wie viele? So ist eine berechtigte Frage. Die spielt auch bei einer Rolle, also ist eine berechtigte Frage, aber reden wir auch da eigentlich über das eigentliche Thema, was wichtig ist. So. Und das sind 2 Artikel, die wirklich herausragen, finde ich, aus dieser ganzen Diskussion gerade. Und für alle, die interessiert daran sind, die noch nicht gelesen haben, sehr ans Herz gelegt.
Ja, also finde ich super, das ein bisschen differenzierter mal zu betrachten. Und ich habe da auch, bin da auch gerade dabei, meine Meinung zu bilden, muss ich sagen. Ich find nur eine generelle Sache. Ich finde dieses Thema Elterngeld, finde ich so entscheidend und so wichtig. Und ich finde, das, was gerade passiert, ist einfach, das ist ein falsches Signal, was da gerade politisch gesendet wird. Dass man versucht am Elterngeld, dass man das zu streicht. Das streicht man ja nicht irgendwie, weil man sagt, hey, das ist per se irgendwie schlecht oder sowas, sondern man streicht es, um das in den Haushalt irgendwie passend oder um das passend für den Haushalt zu machen. Und das finde ich einfach, es gibt, glaube ich, so viele andere Möglichkeiten. Ich bin da nicht drin, ich bin kein Haushaltspolitiker oder irgendwie sowas. Ich habe da wirklich nicht diese Einblicke, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Geld nicht irgendwo anders einsparen könnte. Ja, und dass man das jetzt unbedingt im Bereich Elterngeld oder generell irgendwie Kindergrundsicherung und also, dass man diesen Bereich da anpacken muss, dass es da keine andere Möglichkeiten gibt. da bin ich jetzt einfach mal so naiv und sage irgendwie, das kann doch nicht sein. Also das ist doch, das geht doch nicht. Also das ist so mein Hauptpunkt über diese 150.000 Euro Jahreseinkommen. Ist das viel, ist das wenig? Da kann man auch nochmal drüber sprechen, kann man auf jeden Fall drüber sprechen, muss drüber diskutiert werden. Ich finde, es ist auch ein ganz großer Unterschied, ob ich jetzt im Plattenland in Brandenburg wohne oder ob ich jetzt in Hamburg oder in Berlin, in Düsseldorf oder in München wohne. Da ist ein 150.000 Euro im Jahr. Es ist überall viel Geld, aber in manchen Orten ist es deutlich mehr als jetzt zum Beispiel in der Münchner Innenstadt. So, das mal so dahingestellt. Und was ich ein bisschen schwierig finde, ist einfach die Wertschätzung der Care-Arbeit einfach gegenüber. Und ich habe generell Probleme mit der Art und Weise, wie Elterngeld berechnet wird. Das heißt, wenn du wenig verdienst, dann ist dein Elterngeld auch sehr, sehr gering. Wenn du viel verdienst, dann ist dein Elterngeld relativ hoch bis zu einer Höchstgrenze eigentlich. Ja. Und wenn ich mir das so, also jetzt mal rein logisch betrachtet, wäre das ja eigentlich andersrum cleverer zu sagen. Also jemand, der wenig verdient, der kriegt jetzt natürlich nicht mehr, als er wirklich verdient, aber der kriegt prozentual mehr davon, vielleicht sogar das Gleiche, was er verdient, wenn er arbeiten geht. Wenn wir jetzt sagen mal, Leute, die wenig verdienen und in Großstädten wohnen, die haben teilweise ein Gehalt von 1,2, 1,5 netto oder sowas, was in Großstädten bei den Mieten jetzt nicht mehr wirklich viel ist. Runtergerechnet 60% davon ist dann so wenig teilweise, dass man davon Miete, Nebenkosten und manchmal sogar nicht mal mehr Lebensmittel davon kaufen kann. Das heißt, also auf die Ebene gerechnet wäre es doch eigentlich cleverer zu sagen, Leute, die weniger verdienen, die kriegen prozentual nicht 60, sondern wegen mir 80 oder 90%. Und die mehr verdienen, kriegen vielleicht nicht 60, sondern 30% oder irgendwie sowas. Dass man da so eine Angleichung macht. Natürlich ist es auch wieder total schwierig. Da gibt's
da
auch
hast
ganz
du einen Punkt, würde ich jetzt sagen. Da hast du einen Punkt.
Aber es gibt natürlich auch ganz viele Meinungen wieder, die dagegen und ich auch verstehe. Und also auch Argumente, dass dann zum Beispiel heißt, naja, also dann der Anreiz dann für manche Leute, dass die dann sagen, naja, da kriege ich halt nur noch Kinder und Kinder und Kinder und will halt gar nicht mehr arbeiten. Das kann man haben, dieses Argument. Ja? Ist jetzt nicht meins und verstehe ich jetzt auch nicht wirklich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man drei Kinder hat und sagt, wegen Kindergeld, juhu, ich kriege jetzt, dass man dann nochmal sagt, ja, okay, komm, dann machen wir nochmal hier. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber weißt du, so eine Herangehensweise würde ich mir wünschen, dass das auch die Care-Arbeit, die da wirklich gemacht wird, dass die gewertschätzt wird. Und dass das nicht einfach nur über, okay, jetzt dann, ihr verdient mehr als 150, wir machen da jetzt den Cut, ihr kriegt Dix und überhaupt, ihr seid ja sowieso reich und alles Mögliche und die anderen, dann gucken wir mal. Und ich finde das sehr, sehr schwierig und ich würde mir da eine bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, differenziertere Diskussionen wünschen und vor allem, ich hätte da total gerne mal Wissenschaft dabei, bei sowas, ja, also wirklich, die da richtig mitarbeiten und die da wirklich von allen Seiten auch irgendwie gucken, ja? Das fände ich da wirklich, wirklich.
Oh, naja, ich glaube, da gibt es schon, also da sage ich jetzt einfach mal so, ich habe nur ganz, also ich habe es noch nicht gelesen, weil ich es heute wirklich kurz vor unserer Aufnahme gesehen habe, dass hier Bettina Kohlrausch vom WSI in der Hans-Böckler-Stiftung da auch, glaube ich, ein Interview in einer Zeitung hatte und ich glaube, da gibt es natürlich schon wissenschaftliche Auseinandersetzungen irgendwie zur Wirkung des Elterngelds und ich meine, was man ja weiß auch, dass es überhaupt nicht dazu geführt hat, dass jetzt die Väter irgendwie das jetzt dramatisch, also die Zahl der Väter, die Väter Elternzeit nehmen, ist natürlich höher als noch vor etlichen Jahren. Aber das Elterngeld hat jetzt nicht zu einem dramatischen Anstieg geführt. Und meistens bleibt es halt auch bei den 2 bis 3 Monaten. Also von sozusagen gleicher Aufteilung kann da jetzt auch nicht unbedingt die Rede sein. Und ich finde, welcher Punkt aber auch schon wieder vergessen wird, wenn ich jetzt mal sozusagen auch uns beide hier nehme, wir sind selbstständig. Also das Geld, das Elterngeld ist sicherlich die eine Sache, ne? Aber hier wird auch wieder überhaupt nicht über die sozusagen besonderen Situationen von, ich sage jetzt mal insbesondere Solo-Selbstständigen irgendwie gesprochen, weil es geht ja bei der Zeit, die ich sozusagen im Zweifel wegbleibe, nicht nur um die Zeit, es geht auch um die Tatsache, dass ich dann zum Teil raus bin vielleicht aus manchen Sachen. Also, dass ich gar nicht die Chance habe zu überlegen, bleibe ich jetzt ein halbes Jahr weg, weil ich dann irgendwie vielleicht denken könnte, ja, dann sind auch meine ganzen Kunden weg. Also ein halbes Jahr, das kann ich mir gar nicht erlauben, raus zu sein. Und dieser Aspekt, den habe ich bis bisher tatsächlich noch nirgendwo gelesen. Also, dass das auch nochmal eine Rolle spielt. Den kann man vielleicht auch nicht unbedingt auflösen, kann vielleicht auch der Staat nicht auflösen. Das sind vielleicht dann irgendwie das, wo alle sagen, naja, du hast dich aber selbstständig gemacht, da musst du auch das Risiko tragen. Aber darüber wird gar nicht gesprochen.
Ja, total. Also, weil, wie du sagst, ne, sagen wir mal, ich würde es ein halbes Jahr Elternzeit oder sowas nehmen, ja. Das ist total schwierig. Also, das geht ja gar nicht. Natürlich könnte ich dann sagen, okay, ich würde ein halbes Jahr Elterngeld bekommen. Das bedeutet dann aber auch, dass ich dann nach einem halben Jahr eventuell gar keine Jobs mehr hätte oder sowas, ne? Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, wenn ich keine Jobs mehr habe, okay, was passiert denn dann? Also dann kriege ich kein Elterngeld mehr und ich habe keine Jobs. Natürlich wurde mir das, ist das irgendwie überbrückt gewesen bei mir. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann total schwierig und du gehst
Ja.
halt nicht, wenn du solo selbstständig bist oder selbstständig bist, in einen festen Job zurück und kannst dann einfach weiterarbeiten und hast dann wieder Einkommen. Deswegen ist sehr, sehr schwierig. Und ich kann natürlich aber auch das Argument verstehen, dass man sagt, naja, also ihr habt euch dafür entschieden, ihr wolltet selbstständig sein. Mir fehlt nur so ein
Klar.
bisschen diese Wertschätzung von Selbstständigen, weil ich meine, natürlich ist das, klingt das jetzt ein bisschen blöd, weil wir beide selbstständig sind, in dem also da freiberuflich tätig sind, aber also ich finde, der gesellschaftliche Mehrwert, der also eine, sagen wir mal, die deutsche Gesellschaft oder generell Gesellschaften ohne Selbstständige oder ohne Solo-Selbstständige oder ohne freiberuflich Tätige, das wäre eine andere. Und da würde sehr viel Lebensqualität von sehr vielen Leuten, auch die in Festanstellungen sind, verloren gehen. Und das wird oft nicht gesehen,
Nee.
finde ich. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil da einfach keine Lobby da ist, ne? Also das ist, ja.
Gut, das ist nochmal echt ein weites Feld, über das wir, glaube ich, an anderer Gelegenheit auch nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher über den sozusagen auch, wir hatten ja auch, als wir noch Insta-Lives gemacht haben, auch unser Gespräch mit Katharina Bruns, die sich
Habe ich
ja
gerade dran gedacht, genau.
wirklich
Ja.
leidenschaftlich, das ist ja auch für das Thema Selbstständige und auch insbesondere Solo-Selbstständige einsetzt. Und das ist natürlich ein riesengroßes, weites Feld, das auch so viel mit ja, auch wieder dem Thema Vorurteilen und also ja und einfach auch der Frage zu tun hat, so welche Relevanz wird Selbstständigen auch politisch sozusagen zugestanden, ne? Und das ist glaube ich noch mal ein großes weites Feld so.
Also
Jo.
ja, total spannendes Thema. Ja. Ich weiß
Ja.
gar nicht, wie sind wir denn gerade in der Zeit? Wir sind doch bestimmt schon relativ weit,
Oh,
oder?
wir haben schon echt fast eine Stunde, also
Oh, okay.
insofern überlege ich auch gerade, was ist mir noch wichtig?
Also was ich noch sagen wollte, so ein bisschen als vielleicht Ausblick irgendwie so, was gerade noch passiert und was ich gerade total spannend finde, die ganzen politischen Themen. Ich glaube, wir werden auch jetzt nicht mehr ganz differenziert über sowas wie ein Heizungsgesetz sprechen können, wie
Nein.
da rangegangen wird
Nee.
und ob wir das wollen und ob man das überhaupt hören will, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da geht es ja im September dann weiter. Mal gucken. Also heute wird, glaube ich, auch im Bundestag nochmal darüber gesprochen, wie es so weitergeht. Aber ich glaube, im September wird da dann das neue Kapitel aufgeschlagen und dann schauen wir mal, was da passiert. Wir sind gerade im Juli und der Juli ist ein wunderschöner Sportmonat, finde ich. Generell haben wir
Ah,
ein
der
tolles Sport.
Sportbeauftragte,
Genau,
ja.
so ein bisschen mal in die ein bisschen mal Freizeit irgendwie sowas auch nochmal so reinbringen. Ich finde, Sport ist so emotional und hat einfach schafft so tolle Momente und auch so ein bisschen Erholung für den Geist und Erholung für den Kopf ab und zu mal. Deswegen natürlich auch für den Körper, wenn man es selbst macht. Ne? Ich spreche aber gerade über Sport schauen. Deswegen. Ja, also jedenfalls im Juli findet immer die Tour de France statt. Ich bin großer Tour de France Fan. Ich muss gestehen, ich bin ein Tour de France Schläfer. Also ich schlafe total gerne bei den bei den Übertragungen ein und wache dann immer zufälligerweise auf, wenn die gerade irgendwo die Berge hochfahren. Total toll und ich kann jedem nur ans Herz legen, wirklich Tour de France sich auch mal anzuschauen. Im ARD, in der ARD Mediathek wird es übertragen, also im Livestream, manchmal auch im Hauptprogramm. Also dieses Jahr wieder Pogacar und Vingegaard. Sehr, sehr spannend und total toll finde ich immer, die Tour de France geht ja immer im Ausland los. Also die startet nie in Frankreich. Letztes Jahr
Baskenland, ja.
war es Dänemark.
Ja.
Unglaublich, diese Begeisterung. So viele Dänen sind sowieso total radsportverrückt. Dieses Jahr im Baskenland, über irgendwie Bilbao, San Sebastian, die Küste hoch und dann jetzt rein nach Frankreich. Unglaubliche Begeisterung und die Pyrenäen jetzt relativ früh schon im Tourkalender. gefahren. Ich finde das unglaublich beeindruckend und bin da einfach total gerne dabei. Bist du Radsport verrückt?
Ich könnte da jetzt ganz viel zu sagen, aber die Zeit haben wir nicht mehr. Ich war es, bin dann sehr auf den Boden der Tatsachen gefallen durch diese ganzen Doping-Geschichten. Finde das auch aus unterschiedlichen Gründen die Tatsache, dass jedes Jahr mehr Berge und jedes Jahr mehr Attraktion, jedes Jahr, wenn wir bei dem Bild bleiben, größere Überschriften, dass ich das ein bisschen schwierig finde. Also die Strecken werden immer schwieriger und immer schwieriger und immer schwieriger. Das finde ich ja ambivalent.
Wobei man
insofern,
da jetzt auch sagen muss, das Streckenprofil, es hat sich jetzt ein bisschen entspannt. Also vor 2, 3 Jahren waren wir bei, da sind wir über 30.000 Kilometer gewesen und ich glaube 58.000 Höhenmeter. Und mittlerweile um die 50.000 Höhenmeter. Also es geht schon nochmal ein bisschen runter. Aber natürlich, die gucken natürlich, dass es auch attraktiv bleibt. Verstehe ich total. Aber ja, also natürlich, es muss spektakulär sein.
Genau. Und zu wessen Lasten dann? Also das ist immer so das. Und was ich ehrlich gesagt immer gar nicht sehen kann, ist, wie diese auch wirklich zum Teil absolut durchgeknallten Fans, in was für einer Dichte, die da den Leuten vors Fahrrad laufen. Ich muss zugeben, das kann ich mal gar nicht sehen. Also das hat mit dem Radsport natürlich nichts zu tun und der Begeisterung. Also ich habe mal viele Jahre sehr begeistert Tour de France geguckt, aber da wird mir immer ganz schlecht. So.
Ja, gab es diesen Unfall mit Toni Martin zum Beispiel. Ich glaube, im letzten Jahr oder vorletztes Jahr war das. Das war ziemlich heftig. Die Frau mit dem Schild, die sich so reingebeugt hat und sowas.
Unfassbar, finde ich das. Also
unfassbar. Gerade jetzt, wenn die zum Sprint ansetzen, wo die dann locker mal 60, 70 km/h erreichen oder teilweise auch drüber. Das ist einfach, das kann man sich nicht vorstellen, was da dann passiert.
Für mich sind das absolute Idioten, die auch überhaupt nicht mehr, das hat nichts mehr mit Leidenschaft für den Sport zu tun, die gefährden einfach diese Sportlerinnen und Sportler, sind ja nur Sportler.
Wobei es gibt auch die Tour de France für Frauen,
ja, ich weiß.
Die natürlich ein bisschen kürzer ist, irgendwie so ist, aber auch da finde ich, geht's jetzt einen guten Weg.
Fußball-Weltmeisterschaft für die Frauen, bevor du mit dem nächsten Thema, die startet bald.
Die startet auch bald und ich wollte noch ganz kurz sagen, wegen Doping und alles Mögliche. Ich verfolge das natürlich auch schon länger und ich habe Team Telekom und alles und Mapai und wie sie alles heißen, Pantani und natürlich die Armstrong.
Jan Ulrich
und alle möglichen, alles mitgekriegt und natürlich auch diese ganzen Doping-Vorwürfe teilweise und Doping-Geständnisse und diese ganzen Skandale. Da gibt es tolle Podcasts auch von der Sportschau drüber. Kann ich sehr empfehlen. Es wird da sehr gut aufgearbeitet. Was ich jetzt in den letzten Jahren schon beobachte, was ich total sympathisch finde, es ist nicht mehr so, dass über mehrere Tage hinweg so absolute krasse Höchstleistungen gefahren werden. Ne? Also, dass so ein Pogacar, der ein absoluter Ausnahmeathlet ist, trotzdem Schwäche zeigt am nächsten Tag nach einer krassen Bergankunft jetzt nicht mehr so performen kann. Ich finde, es ist immer ein sehr gutes Zeichen, dass das halt keine Maschinen sind und dass das ein saubererer Sport geworden ist. Ob der komplett sauber ist, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so wie in den 2000ern, wo einfach unmenschliche Leistungen jeden Tag über 3,5 Wochen gefahren wurden. Aber du hast auch gesagt, Fußball-Weltmeisterschaft von den Frauen steht an, Basketball-WM steht an in Japan und in Südkorea. Ende August, Anfang September. Jetzt gerade ganz aktuell, das heißt, wenn ihr die Folge hört, dann ist das leider schon vorbei. Die Finals sind gerade wieder. Das ist eine Bündelung von deutschen Meisterschaften in Düsseldorf oder im Rhein-Ruhr-Gebiet gerade.
Super Idee übrigens, finde ich, mit den Finals.
Mega, super cool und gestern fand ich auch in Düsseldorf an der Rheinpromenade Hochsprungfinale. Wie geil ist das denn? Direkt am Rhein und einfach Wahnsinn. Genau so muss es gemacht werden, wenn man merkt, hey, die Leute kommen nicht ins Stadion, dann kommen wir halt mit dem Stadion einfach zu euch und das finde ich total toll. Also einen Hoch auf den Sport und schaut es euch an, seid da dabei. lasst die Mediatheken glühen einfach, dass die genau wissen, okay, das lohnt sich, das zu übertragen. Das finde ich super.
Ja,
Monolog.
Super. Ich hatte noch so ein paar aktuelle, also wir kommen ja immer, weil wir uns so heiß reden über Politik, kommen wir manchmal gar nicht so zu den Themen, die uns jetzt so als Moderatorin und Moderator beschäftigen. Ich glaube, das wäre jetzt auch ein bisschen zu voll geknallt. Also ich hatte nur einfach, ich hatte tolle Veranstaltungen auch jetzt in den letzten 2 Wochen gerade. Also hatte ich am Anfang ja auch schon gesagt, habe mal wieder die Erfahrung gemacht bei der einen Veranstaltung. Es ist diese Frage, wie intensiv bereite ich mich fachlich vor, das ist einfach eine spannende Frage und manchmal kann zu viel Vorbereitung einem auch selber gar nicht nach außen sichtbar unbedingt, aber einem selber vielleicht im Weg stehen. Also fachlich sich vorzubereiten ist für mich immer total wichtig, aber letzten Endes habe ich für mich persönlich einmal jetzt die Erfahrung gemacht, vielleicht ist es auch manchmal zu viel, weil es dann doch um ganz andere grundsätzliche Sachen eher geht. Also wie gesagt, das ist irgendwie was eher in der persönlichen Verarbeitung stattfindet, als jetzt, dass es nach außen so sichtbar ist. Aber das fand ich nochmal sehr interessant und ich glaube, ich werde das jetzt nochmal so ein bisschen mitnehmen, so diese Balance zwischen fachlicher Vorbereitung und dem dann auch im Moment sein. So. Eine andere tolle Erfahrung war jetzt irgendwie, ich habe
ganz kurz ein Punkt dazu, ein Punkt dazu, was ich total, weil ich bin da total bei dir, weil manchmal ist es so, dass man sich wirklich, also ich bereite mich manchmal zu sehr drauf und bin dann so ein bisschen gehemmt. Und dann denke ich mir ganz oft, ich bin ja eigentlich, oder wir sind auf der Bühne, wir sind eigentlich der verlängerte Arm vom Publikum. So, wenn ich zu gut, in Anführungszeichen zu gut, ich habe immer gesagt, man kann nicht zu gut vorbereitet sein, ich muss immer mehr lesen. Aber mittlerweile bin ich davon überzeugt, es gibt ein zu gut vorbereitet sein, was das angeht. Und die Stärke liegt ja auch daran, zuzuhören und Fragen zu stellen. Ne? Also vom Fragen und Zuhören auch wieder genau das Gleiche. So, wenn ich aber die Antwort weiß, auf die Frage, die ich gerade stelle, dann stelle ich eine andere Frage, weil es ist kein interessemäßiges Zuhören mehr, sondern es ist eine Frage stellen, auf die ich eigentlich eine Antwort schon weiß. Und das finde ich oft sehr, sehr spannend, wenn man da diesen Schritt zurück nochmal geht und sagt, okay, was interessiert mich denn persönlich oder was interessiert das Publikum eigentlich und welche Antwort erwarte ich da jetzt vielleicht auch noch nicht direkt drauf. Das ist immer so ein spannender Punkt. Und sich dann darauf zu verlassen, sagen, okay, mein Rucksack, den habe ich gefüllt mit ganz vielen Fragen, ganz vielen Themen, den bin ich sicher, aber ich gehe diesen Schritt zurück und sage nochmal, okay, die Frage, die stelle ich auch aus persönlichem Interesse und ich weiß, dem Publikum ist es auch total wichtig und da gehen wir jetzt rein und da frage ich vielleicht auch nochmal nach, weil die Frage nicht so richtig beantwortet wurde und dann nochmal so ein bisschen nachbohren. Und das sind immer so Sachen, finde ich, die sind schwer oder schwieriger, wenn man zu viele Fragen und vor allem die Antworten schon so sehr im Kopf hat, die man so ein bisschen hören möchte. Ja, deswegen so viel nochmal dazu von mir.
Genau, und dann ist aber auch natürlich immer die Frage, hast du ein Fachpublikum oder eben nicht? Ne? Also das macht ja dann auch nochmal einen Unterschied. Aber ich finde das wirklich, also ich meine, das ist ja auch permanenter Lern- und Entwicklungsprozess, sich da auch immer nochmal zu sagen, so was habe ich jetzt eigentlich, also sich auch wirklich, und das mache ich vielleicht auch immer noch zu selten, wirklich nach Veranstaltung auch nochmal hinzusetzen, so was habe ich jetzt eigentlich für mich und meinen Job mitgenommen für meine Arbeit, ne? So, was ich toll finde, und ich meine, aus dem Grund machen wir ja auch den Podcast, dass er uns Freude macht. Und ich hatte auch eine ganz tolle Veranstaltung, die für die ich kein Geld gekriegt habe und die mir einfach wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Das war eine gemeinsame Veranstaltung mit der Krimi-Autorin oder Autorin Isabel Rona. Und da haben wir hier in der Buchhandlung in Berlin eine Lesung gemacht mit Gespräch und das war einfach eine große Freude. Es war lustig, es war schön, es war voll und es war nett und das sind einfach so auch die Sachen, die dann zwischendurch einfach so ein bisschen einfach nur gut tun. So. Und das war schön, das braucht man mehr.
Kann man auch bei Instagram bei uns nachgucken, ne? Oder bei dir auf dem Instagram-Kanal auch nochmal reingucken. Da ist auch nochmal ein kleines Video, habe ich auch gesehen, hat mich sehr gefreut und sagen, ich fand, das war eine richtig schöne Veranstaltung, so von den Einblick. Ich war natürlich nicht dabei, ich war in Stuttgart, aber das, was ich bei Instagram gesehen habe, da habe ich einen guten Eindruck, glaube ich, gewinnen können und fand es sehr schön und fand es auch schön, dich so in einem anderen Kontext mal da zu sehen und ja, mehr davon, bitte. Ja, also.
Ja, wir planen ja auch immer, also mal gucken, was da so kommt. Eine Frage habe ich an dich, Martin. Wie machst du das, wenn du jetzt von so einer heißen Arbeitsphase mit nochmal so richtig Fahrt und Endspurt, wenn du dann sozusagen in den Urlaub übergehst, hast du da irgendwelche Rituale? Machst du da irgendwas Besonderes, um dann nicht irgendwie da einfach so reinzufallen?
Ich habe mir das mal überlegt, ob ich mir da so Rituale irgendwie aufbauen könnte. Meistens ist es dann doch immer so, dass ich bis zum letzten Tag, also gerade in diesen Hochphasen, wirklich, ich bin, dann sage ich, okay, ich packe mir den so voll, wie es geht, damit ich halt den Urlaub freigeschaufelt habe. Und das Problem, das ich daraus dann meistens habe, ist, die ersten Tage vom Urlaub, die sind eigentlich für ein, ich wollte jetzt gerade schon sagen, die sind für einen Arsch, ne? Aber ist eigentlich so, weil dann bin ich im Kopf noch so in der Arbeit drin, dass ich wirklich dann brauche. Und gerade umso länger diese Arbeitsphase war, dann kann es schon mal gut sein, dass ich einfach die erste Woche im Urlaub einfach Probleme habe, um wirklich runterzufahren. Das ist dann halt blöd, wenn der Urlaub eine Woche nur geht, ne?
Oder 10 Tage geht.
Oder 10 Tage geht. Deswegen wäre es, glaube ich, gut. Ein guter Freund von mir, der macht das so, dass er dann eigentlich eine Woche vor dem Urlaubsstart schon keine Termine mehr richtig annimmt.
Oh,
und
wow.
Dann, der ist in einer anderen Branche als wir auch unterwegs, aber auch freiberuflich. Und dann eigentlich nur noch so, ich sage jetzt mal, Sachen fertig macht, Projekte fertig macht, die Kommunikation nochmal so ein bisschen macht, aber und dann ganz klar plant. Das finde ich sehr beeindruckend. Ich probiere es, aber es klappt bei mir nicht bis jetzt. Aber das ist natürlich ein guter Punkt, um da auch schneller runterzufahren. Und vielleicht, was ich mir angewöhnt habe, dass ich zwischendrin in Hochphasen mir Freiräume einplane, um einfach ab und zu auch runterzufahren. Weil wenn ich das immer wieder mache, dass ich jetzt nicht irgendwo auf einem High Peak immer laufe, sondern ab und zu auch wieder runterfahren kann, dann habe ich es geschafft, kurz vor Urlauben schneller auch runterzufahren und nicht dann eine Woche verdienten und schönen Urlaub zu vergeuden, so ein bisschen. Was natürlich auch, ich sage jetzt mal, ich bin ja nicht allein im Urlaub. Das ist ja dann auch irgendwie schwierig für die mitkommen. Weil ich bin ja dann auch nicht gerade die entspannteste und lustigste oder irgendwie Person, sondern ich bin halt da einfach noch so ein bisschen gestresst und das ist dann halt, gefühlt mache ich dann den Urlaub für die anderen auch nicht gerade angenehmer.
Ja, es ist, ich denke da jetzt auch schon seit einigen Jahren drüber nach und ich merke, dass das für mich in diesem Jahr auch nochmal ein stärkeres Thema ist, so dieses Übergänge, ne? Mhm. Also Übergänge schaffen. Und guck jetzt einfach mal. Also ich bin da auch gerade in so einem Prozess, mir darüber noch mal ein bisschen Gedanken zu machen.
Weil es geht jetzt auch bald im Urlaub für dich. Also deswegen, du bist gerade quasi an so einem Übergang.
Ich bin quasi mitten im Übergang. Du hast immer so schöne nochmal Mediathek-Kultur-Tipps, dass wir das jetzt wirklich als Abschluss nehmen, nochmal irgendwie ein paar schöne Sachen für jetzt vielleicht startende Urlaube oder wie auch immer. Du hast da immer so schöne Sachen, die mich schon so inspiriert haben.
Also ich würde jetzt nicht Kulturtipps sagen. Das ist, also das, was ich jetzt sage, sind keine wirklichen Kulturtipps. Wobei, also ein bisschen vielleicht, aber jetzt nicht ganz verrückt. Und zwar, ich bin großer Fan von Thorsten Sträter. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ein guter Geschichtenerzähler. Es ist ein, ich glaube, er würde sagen, von sich als Comedian. Der hat mal angefangen mit, dass er Geschichten nur vorgelesen hat. Mittlerweile macht er eher so eine Richtung, in so eine Richtung Stand-up mit Vorlesen auch, finde ich sehr, sehr gut. Thorsten Sträter, man kann das bei Spotify anhören. Sein neues Programm, das ist ja dann auch mal so ein bisschen als Album rausgebracht, heißt Schnee, der auf Ceran fällt. Er hat dann auch ein bisschen damit kokettiert, irgendwie so, das ist, viele denken erstmal so an Koks, ne? So, wenn man,
darf ich da ganz kurz unterbrechen, weil es gibt nämlich ein Buch, das heißt Schnee, der auf Zedern fällt.
Genau.
Also das sollte man an der Stelle vielleicht sagen, ne? Also,
genau, das hat er auch gesagt. Ja. Also, dass er sich an diesem Buch orientiert hat, weil er den Titel einfach so schön fand und hat dann Schnee, der auf Ceran fällt, einfach sein Buch genannt und dann ist direkt im Publikum, ja, Koks, Koks und so. Ja, nee, das sagt sehr viel über dich aus, dass du gerade da Koks denkst zum Beispiel. Aber sehr, sehr schön, der macht irgendwie dieses Crowdwork, heißt das ja, dass man dann irgendwie mit dem Publikum arbeitet am Anfang. Wirklich sehr, sehr schön, intelligente Texte, eine tolle Sprache, die er da verwendet. Ich mag den einfach sehr, sehr gerne. Kann ich empfehlen, hört euch das mal an. Auch gerade, wenn es jetzt in Urlaub geht oder sowas, schön irgendwie ins Ohr rein und dann gucken die, wenn jemand dir im Zug gegenüber sitzt und du hast aber so mal so ein Schmunzeln im Gesicht, ich finde das immer,
ja, das ist immer schön. Immer, ja,
sehr, sehr schön. Und ein Mediathek-Tipp aus der ZDF-Mediathek, Hullraisers heißt es. Erstmal irgendwie ein ganz komischer Name, hätte ich nie angeklickt. Ich habe mir es dann durchgelesen drunter, das ist eine, spielt in der Kleinstadt Hull in England ist es, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall irgendwie in Großbritannien, in England. Und es geht um drei Freundinnen, die so, ich sage jetzt mal so Mitte 30 bis Mitte 40, glaube ich, sind. Und oben drüber steht, das Leben muss Spaß machen. Und die haben so ein bisschen so dieses, sind ein bisschen verzweifelt, was ihre Situation angeht. Irgendwie zwei haben Kinder, einer hat kein Kind und sind irgendwie, wollen irgendwie den Spaß im Leben zurückhaben, aber irgendwie hindert das ganze soziale Leben außenrum, hindert sie da so ein bisschen dran. Und ich finde das sehr, sehr schön und ich mag den Cast total gerne, weil der sehr divers ist. Und man sieht auch mal, das machen Briten ja auch noch mal ein bisschen anders, was den Cast angeht. Und es ist wirklich ein unglaublich bunter Haufen, ist eine bunte Serie. Kurze Folgen, ich glaube 22, 23 Minuten immer, 6 Stück, kann man wirklich sich mal zwischendrin auch mal so ein bisschen gönnen. Und es macht Spaß, das anzugucken. Und es ist eine schöne, schöne Sache. ZDF Mediathek, in den Shownotes werdet ihr es finden.
Cool. Sehr schön. So, Martin, wir haben unsere Zeit ziemlich ausgereizt. Einmal treffen wir uns noch, dann machen wir auch wir eine kleine Sommerpause. Wir bleiben jetzt noch einmal im 2-Wochen-Rhythmus und dann machen wir auch mal kurz nochmal Urlaub.
Genau, dann treffen wir uns zum Heizungsgesetz wieder.
dann nach der Sommerpause. Genau.
Nach der Sommerpause meine ich. Dann nach der Sommerpause, dann sind wir dann wieder da.
Dann wünsche ich dir im wahrsten Sinne ein heißes Wochenende und bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Du machst es genau richtig, vom heißen Wochenende ab an die Nordsee.
Ich kühle mich ab. Genau.
Das ist perfekt, besser kann man es nicht machen. Julia, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit an der Nordsee. Lass es dir gut gehen und wir hören uns in 2 Wochen.
Bis dann.
Schön war's. Tschüss. Danke dir. Ciao.
Tschüss.